Advent ist eine Zeit des Wartens. Advent ist eine Zeit der Erwartung. Eine Zeit der Sehnsucht, wo verborgene Sehnsüchte nach Frieden, nach Liebe, nach Versöhnung aufbrechen. Wir wissen gar nicht genau, warum das irgendwie so ist. Die alte Sehnsucht, würde ich sagen, nach dem verlorenen Paradies. Sehnsucht nach Frieden, Sehnsucht nach Freude. Sentimentalität oder mehr, ist die Frage. Kinderaugen glänzen. Die Kinder zählen die Tage, sogar die Stunden bis zu dem Moment, wo die Bescherung kommt. Groß ist die Freude, wenn ihre Wünsche, die sie ans Christkindl haben, in Erfüllung gehen. Wir damals, als wir, meine Generation, Kinder waren, wir waren glücklich, wenn wir ein paar warme Socken gekriegt haben, einen warmen Pullover oder ein paar warme Patschen. Und die Gitschen sind froh gewesen, wenn sie eine Puppe gekriegt haben, vielleicht selber gebastelt vom Vater oder von der Mutter. Heute sind die Wünsche ein bisschen anders, ein bisschen größer, aber genauso wichtig und genauso wertvoll. Wie schaut es denn bei uns Erwachsenen aus? Was erwarten wir? Auf was warten wir? Was sind unsere Wünsche und unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen an das Leben, an uns selbst, an unsere Familie? Oder ist es so, dass du so sehr enttäuscht bist, desillusioniert, enttäuscht und traurig, dass du gar nichts mehr erwartest? Dass du sagst, ich erwarte nichts. Wenn ich nichts erwarte, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Ist es so? Sehr vielen Leuten heute geht es so, dass sie nichts mehr erwarten, dass sie so enttäuscht sind. Weil die Welt so voll Lug und Trug und Finta ist, wie die Italiener schön sagen. Man ist so oft enttäuscht worden von irgendwelchen Freunden oder was war, Menschen, dass man irgendwo einfach nichts mehr erwartet, dass man einfach lebt. Si vivacchia, sagt der Italiener, man lebt so dahin. Oder? Wenn das deine Haltung ist heute Morgen, wenn du heute nicht viel erwartest, dann sollen diese Gedanken heute Morgen für dich sein. Wir sehen im ganzen Alten Testament, in der Bibel, im ganzen Alten Testament, sehen wir diese Sehnsucht des Volkes Israels oder der verschiedenen Völker, verschiedenen Menschen. Sehnsucht nach was? Eben nach Frieden. Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach einem Erlöser. Und es gibt viele, 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 viele Prophezeiungen. Ich habe es nicht nachgezählt, aber die Experten unter den Theologen sagen, dass es über 200 konkrete, genaue Voraussagen gibt, über die Geburt, also Weihnachten, über das Leben, Sterben, Auferstehung, Ostern von Jesus gibt. Über 200 ganz präzise, genaue Voraussagen. Und weil wir alte Manuskripte haben, können wir sicher sein, dass diese Prophezeiungen vor Hunderten, ja Tausenden Jahren, bevor sie sich erfüllt haben, aufgeschrieben worden sind. Und diese Prophezeiungen, ein Viertel, stellt euch vor, ein Viertel von der ganzen Bibel, das wäre fast das ganze Neue Testament, seien Prophezeiungen über Völker, über Ereignisse und eben vor allem über Jesus Christus. Diese Prophezeiungen und die Erfüllung davon sind ein ganz starker Beweis, für die ewige Wahrheit des Wortes Gottes und dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Wir fangen mit einer ganz alten, nicht mit der ältesten, nicht mit der ersten. In 1. Mose 3, Vers 15 ist schon ein deutlicher Hinweis auf Jesus. Wir fangen aber mit 1. Mose 49 an, aus dem prophetischen Segen von Jakob. Der Abraham war ja der Großvater von Jakob und der Isaac war der Vater von Jakob, Esau und Jakob, die zwei Söhne. Der Jakob ist der Stammvater von Israel. Er hat 12 Söhne gehabt und er hat später den Namen Israel gekriegt. Und Israel heißt der mit Gott kämpft oder Gotteskämpfer, heißt Jakob. Und ich finde es genial, dass gerade dieser Jakob, der ja so ein bisschen Betrüger, so Kleinbetrüger, er hat seinen Bruder übers Ohr gehauen, er hat, man kann sich sehr gut mit ihm identifizieren. Und genau diesen Jakob hat Gott ausgesucht, um diesen großen prophetischen Segen auszusprechen. Und Jakob hat sein Leben, wurde total verändert und erneuert. Und dieser Jakob auf dem Sterbebett, kurz bevor er gestorben ist, hat er diesen 1. Mose 49, 9 und 10 in dieser großen Prophezeiung, hat er eine Prophezeiung ausgesprochen. Wenn man jetzt die Bibel nicht kennen würde, dann fragt man sich, was ist das? Was bedeutet das? Da sagt er, ein junger Löwe ist Juda. Juda war einer von seinen Söhnen. Er hat 12 Söhne gehabt und über jeden einzelnen Sohn kann man im 49. Kapitel nachlesen, hat er einen besonderen Segen, eine Prophezeiung ausgesprochen. Und jetzt sagt er zu Juda, ein junger Löwe ist Juda. Nie weicht von Juda das Zepter, der Herrscherstab, der Zepter des Königs. Das war ein Herrscherstab, ein Stab der Autorität über ein ganzes Volk oder über ein ganzes großes Reich. Nie weicht von Juda das Zepter, der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der kommt, dem er gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Das ist ganz am Anfang von der Bibel. Und ganz am Schluss, im letzten Buch, in Offenbarung 5, Vers 5, wird diese Stelle wieder zitiert. Also wie ein Bogen. Und wir wissen, wer dieser eine ist. Es ist unser Herr Jesus Christus, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Im gleichen Kapitel, ein paar Verse weiter, sehen wir diese Sehnsucht des Adventes, diese Sehnsucht im Leben von Jakob. Er hat betrogen, er ist betrogen worden. Er hat alle menschlichen Facetten des Lebens erlebt, er hat auch die Gnade Gottes erlebt. Und im Vers 18, da sagt er, mitten in diesen Prophezeiungen, in diesen Segnungen über seine Söhne, da sehen wir diese Sehnsucht dieses Patriarchen. Er war schon sehr alt und da sagt er, Herr, ich warte auf dein Heil. Ich warte auf deinen Retter. Da sehen wir diese Sehnsucht und eben diese starke Prophezeiung. Nie weicht von Juda das Zepter, der Herrscherstab von seinen Füßen. Wir wissen von Geschlechtsregister her, Jesus kommt aus dem Stamme Juda. Wir gehen weiter. Wir gehen in 4. Moses. Und wir lesen eine vielleicht eher unbekanntere. Das war wahrscheinlich auch nicht so bekannt. Es gibt viel bekanntere, die lassen wir vielleicht eher aus heute, weil wir die eh schon kennen. Wir gehen in 4. Moses. Kapitel 24, Vers 17. Und da lesen wir eine Prophezeiung von Bileam. Auch eine zwielichtige Gestalt. Gott liebt die Sünder, Gott liebt das Schwache, das Elende. Dieser Bileam, also wer diese Geschichte kennt von Bileam, ein zwielichtiger Wahrsager, ein zwielichtiger Prophet, Gott bedient sich dieses Menschen, um eine Prophezeiung auszusprechen, die sich im Neuen Testament erfüllt hat. Da sind viele Prophezeiungen, viele Sachen stehen da drin. Bileam hätte Volk Israel verfluchen müssen, aber er musste das Volk segnen. Und am Schluss spricht er ungewollt eine Prophezeiung aus, die faszinierend ist. 4. Mose 24, Vers 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich erblicke ihn von weit weg, aber nicht in der Ferne. Ein Stern geht auf in Jakob. Ein Stern geht auf in Jakob. Ein Zepter, wieder das Zepter, der Herrscherstab, die Königsherrschaft, ein König, erhebt sich in Israel. Wow! Wow! Wir wissen, wir kennen die Geschichte von den Sternen, von den Weisen aus dem Morgenland, diese besondere Sternkonstellation. Das hat er vorausgesagt. Das waren fast 2000 Jahre, vielleicht 1005 bis 2000 Jahre. Das war ja bevor diese ganzen Sachen eingetroffen sind, hat sich das erfüllt. Ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Eine faszinierende Prophezeiung. Wir gehen weiter. Wir gehen in das Buch Jesaja. Jesaja wurde von Martin Luther das fünfte Evangelium genannt, weil Jesaja hat eine solche Dichte von Prophezeiungen über Jesus, dass es berechtigt ist. Jesaja ist voll davon. Und wir lesen jetzt eine, vielleicht wahrscheinlich die bekannteste, Jesaja 9, Vers 5. Da steht: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das ist sicher eine der bekanntesten. Stellen wir uns vor, 700 Jahre vor Christi Geburt hat Jesaja diese Prophezeiung ausgesprochen. Und ich kann mir vorstellen, wie der Jesaja das so, die Stimme Gottes gehört hat. Ein Kind, das Gott genannt wird. Das war für einen Juden unmöglich. Stellen wir uns das einmal vor. Ein Kind ist uns geboren. Und sein Name heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit. Das gibt's nicht. Niemand kann Gott sehen. Niemals kann Gott Mensch sein, Mensch werden. Geht ja gar nicht. Aber genau das hat Gott getan. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesaja die Ohren ganz fest gespitzt hat. Oder sogar, habe ich das jetzt richtig gehört? Und Gott sagt, ja, ja. Aber Jesaja konnte das nicht verstehen. Das konnten sie nicht verstehen, denke ich mir mal. Aber wir heute wissen, wer dieses Kind ist, Jesus Christus. Es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Jesus ist Gott. Mensch, wahrer Mensch und wahrer Gott. Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Gewaltig, unglaubliche Aussage. Wir tun umblatteln, wir gehen in Jesaja Kapitel 11. Da ist wieder eine wunderbare Prophezeiung. Wie gesagt, eine ganz, ganz, ganz kleine Auswahl von vielen Prophezeiungen. Doch aus dem Baumstumpf Isais, wer ist jetzt dieser Isai? Aus dem Baumstumpf Isais, dieses Bild von diesem Baum, und da wächst so ein Zweig heraus, wächst ein Reis, ein Zweiglein hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Isai war der Vater von David. Und wie wird Jesus genannt im Neuen Testament? Sohn Davids. Sohn Davids. Und es gibt viele Prophezeiungen im Alten Testament, sogar in den Psalmen und in verschiedenen, nicht nur in den Königsbüchern, wo Gott am David sagt, eines Tages wird einer auf deinem Thron sitzen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Oder dein Königreich wird ewig bestehen. Alle anderen Königreiche werden vergehen. Auch das ist ein Hinweis auf Jesus. Jesus, der ewige Sohn Gottes, der ewige König, der direkt vom David abstammt. Das war für die Juden sehr, sehr wichtig. Diese Geschlechtsregister, das haben sie auswendig gekannt. Das haben sie genau gewusst. Darum wird auch im Matthäus-Evangelium am Anfang kommt das Geschlechtsregister von Jesus. Steht genau die Folge, wo Jesus abstammt. Und er kommt von David, Sohn Davids. Baumstumpf Isais. Isais war der Vater von David. Eine erstaunliche Prophezeiung, vielleicht auch nicht so bekannt. Und wir kommen schon zu einer letzten Prophezeiung aus Micha 5, Vers 1. Wer hat schon mal vom Propheten Micha gehört? Die, die Bibel lesen, die Bibel kennen, kennen Micha. Es gibt einige sogenannte kleine Propheten, aber die sind nicht klein, weil sie so von der Statur her, die werden kleine Propheten genannt, weil sie ganz, ganz kurze, manchmal nur eins, zwei Kapitel oder sogar nur ein Kapitel, eine Seite, zwei Seiten, da gibt es eine ganze Reihe, die sind eher unbekannt, Obadiah, Nahum, Jona ist vielleicht der bekannteste. Und da gibt es einen, der hat Micha geheißen. Aber die haben, das waren auch wirkliche Propheten, die haben tolle Aussagen gemacht. Und dieser Micha, auch ungefähr, ich würde sagen, zwischen 500 bis 700 Jahre vor Christus, das wäre also so, wenn im 15. Jahrhundert jemand ganz genau jetzt Trump oder Putin oder Papst Franziskus, wenn er das genau vorausgesagt hätte, oder? Vor 500 Jahren, was jetzt heute passiert. Und da steht in Micha 5, Vers 1, steht, aber du, Bethlehem Ephrata, so klein unter den Dörfern Judas, aus dir wird einer hervorgehen, der über Israel, ich würde sagen, über die ganze Welt herrschen soll. Und jetzt kommt, dessen Ursprung in der Ewigkeit liegt. Wow! Dessen Ursprung in der Ewigkeit liegt. Jesus, der ewige Sohn Gottes, der Mensch wird. Es wird vorausgesagt, in welcher Stadt. Bethlehem hat es viele gegeben. Genauso wie es in Italien ganz viele Dörfer gibt, die St. Jakob, San Giacomo. Wir wissen, wenn wir sagen St. Jakob, bei Leifers. Und hier steht Bethlehem Ephrata. Dann weiß man ganz genau, welches Bethlehem gemeint ist. Und genau in diesem Bethlehem ist Jesus eben geboren worden. Auch eher eine bekannte Bibelstelle. Und so könnten wir jetzt weitermachen. Diese Sehnsucht, diese Erwartung, die ich kann mir gut vorstellen, wer das Alte Testament, diese Schriftrollen gelesen hat und Gott gesucht hat und diese Sehnsucht nach Frieden gekannt hat. Und wer hat das nicht gekannt? Der muss Herzklopfen gekriegt haben bei diesen Prophezeiungen, diese Erwartung. Wer ist das? Wann passiert das? Und es hat sich erfüllt, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Und es hat sich erfüllt in seinem Leben. Es hat sich erfüllt. Wir schauen uns die Parallelstellen. Nehmt euch die Zeit, zu Hause diese Stellen nachzuschlagen. Es gibt viele Parallelstellen. Da kann man durch die ganze Bibel durchgehen und unglaubliche Entdeckungen machen über Jesus Christus. Und wie schon gesagt, diese Prophezeiungen sind so ein deutlicher Hinweis, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Es gibt kein Buch auf der Welt, wo solche Prophezeiungen, Voraussagungen gemacht wurden, die sich auch erfüllt haben. Weil das ist ja die Kunst oder der Clou an der Sache, dass sie sich erfüllen. Es hat sich erfüllt. Nicht zu vergleichen mit einem Nostradamus oder was es sonst noch für Propheten gibt, die irgendwelche Sachen voraussagen, kann man nicht vergleichen, kein Vergleich. Bei der Geburt Jesu wurden viele, viele Voraussagungen erfüllt. Noch nie kam uns Gott so nahe wie bei der Geburt Jesu. Jesus ist der größte Liebesbeweis Gottes. Ja, Gott liebt dich und Gott liebt mich. Gott kennt dich mit deinem Namen. Er kennt all deine Probleme, all deine Ängste und all deine Sorgen. Und in Jesus kann all deine Sehnsucht, dein Warten, deine Hoffnung gestillt und erfüllt werden. In Jesus Christus. Ja, noch mehr, Jesus übertrifft alle unsere Erwartungen bei Weitem. Jesus, weil er Gott ist, der Allmächtige, der Himmel und Erde geschaffen hat, die Sterne, Sonne, Mond. Wenn wir eine Pflanze betrachten, ein Tier betrachten, wenn wir die Geburt eines Kindes, was in unserem Körper jetzt in diesem Moment passiert, wenn wir uns im Moment überlegen, wie unser Hirnkastel funktioniert, was da abgeht, dieser Gott, der so groß ist, so mächtig, so herrlich, der kann dir den Frieden geben, den du dir wünschst. Er kann dir alles geben, was du dir ersehnst und was du wirklich brauchst. Er kann das wirklich tun, weil er Gott ist. Jesus ist geboren worden, auf die Welt gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, dieser Unbekannte, Fremde, oft furchteinflößende, wenn wir ihn verstehen wollen, dann müssen wir Jesus anschauen. Und das können wir am besten, wenn wir die Evangelien lesen, die vier Evangelien, die Jesus aus vier verschiedenen Gesichtspunkten. Wie ein Architekt, ein Haus, ich kann es von einer Seite sehen, wenn ich einen kompletten Überblick haben muss, sehe ich es von links, von rechts, von oben, von der Seite. Und dann weiß ich, kann ich mir das vorstellen, wie das ist, dieses Haus. Genauso die vier Evangelien. Sie zeigen uns, wer Jesus ist. Wer mich sieht, sieht Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Es ist so wichtig zu verstehen, wer Gott wirklich ist. Er zeigt uns auch, dass wir Gottes Erwartungen an uns, dass wir die nicht erfüllen können und nicht erfüllen brauchen. Alle unsere Mühen, unsere guten Werke laufen in die Leere. Deshalb ist der Jesus am Kreuz für uns gestorben. Das Lamm Gottes, das meine und deine Schuld, Fehler, Ängste, Schwierigkeiten und alles, was uns von Gott trennt, einfach hinwegnimmt. Er nimmt es hinweg. Er hat es gesühnt, abbezahlt. Er hat unsere Krankheit getragen. Auch eine Prophezeiung von Jesaja. Jesus trug unsere Krankheit, unsere Schuld, unsere Fehler. Alles, was uns Mühe macht. Gott liebt dich und er kann dir echten Frieden und ein neues Leben geben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Fragen hast, dann sprech mit einer Vertrauensperson. Bleib nicht allein mit deinen Fragen. Geh auf jemanden zu, den du kennst, von dem du weißt, dass er Jesus liebt, dass er die Bibel kennt. Frage. Gott liebt Fragen. Echte, ehrliche Fragen. Das liebt Gott. Gott hasst Heuchler. Die Pharisäer haben viele Fragen gestellt, aber viele Fragen waren geheuchelte Fragen. Aber echte Fragen. Es gibt keine falschen Fragen. Es gibt keine ketzerischen Fragen. Frag. Und dann kommst du weiter. Wer nicht fragt, der bleibt irgendwo stehen. Aber er fragt, auch in der Schule. Frau Professor, was bedeutet das? Was ist das? Ja, es ist manchmal mühsam aber für die Lehrer. Aber wer fragt, der kommt weiter. Der kommt ans Ziel. Das ist ganz wichtig, dass wir fragen und dass wir in der Bibel nachforschen und das anschauen. Wenn du Jesus schon kennst, dann kannst du nachher mit Freude zum Abendmahl kommen und dich an sein Opfer für dich erinnern, was er für dich getan hat und ihn anbeten, dass deine Sünde vergeben worden ist. Und als Kinder Gottes warten wir nicht mehr auf Weihnachten. Jeder Tag ist Weihnachten als Kinder Gottes, jeden Tag ist Ostern. Wir freuen uns vielmehr auf sein zweites Kommen, das auch im Alten Testament in vielen Stellen vorausgesagt wurde. Auf sein zweites Kommen, er wird wiederkommen, Jesus, nicht mehr als kleines Kind, sondern als herrlicher, glorioser, wunderbarer König. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Jesus wird wiederkommen, um inmitten seiner Heiligen gefeiert und im Kreise aller derer bewundert zu werden, die den Glauben angenommen haben. Und wir haben es nicht abgesprochen, der Angelo und ich, aber ich möchte am Schluss auch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Und ich bin froh, dass der Angelo schon gesagt hat, wer der Dietrich Bonhoeffer ist. Aus einer Predigt, die der Dietrich Bonhoeffer im Jahre 1933 gehalten hat, ein paar Sätze, mit denen möchte ich abschließen, aus einer Weihnachtspredigt 1933 von Dietrich Bonhoeffer. Gott schämt sich der Niedrigkeit des Menschen nicht. Gott geht mitten hinein. Er wählt einen Menschen zu seinem Werkzeug, Jesus Christus, und tut seine Wunder dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Gott liebt das Verlorene, das Unbeachtete, das Unansehnliche, das Ausgestoßene, das Schwache und das Zerbrochene. Gott liebt dich, er liebt mich. Wo die Menschen sagen, verloren, da sagt er gefunden. Wo die Menschen sagen, gerichtet, da sagt Gott, gerettet. Wo die Menschen sagen, nein, da sagt Gott, ja. Wo die Menschen ihren Blick gleichgültig oder hochmütig wegwenden, da ist sein Blick von einer Glut der Liebe wie nirgends sonst. Wo die Menschen sagen, verächtlich, da sagt Gott, selig, glückselig. Wo wir an einem Punkt in unserem Leben geraten sind, dass wir uns nur noch vor uns selbst und vor Gott schämen, wo wir meinen, Gott selbst müsse sich jetzt unserer schämen, wo wir uns Gott so fern fühlen wie irgend je im Leben. Da gerade ist Gott uns so nahe wie nie zuvor. Wow! Da will er in unser Leben einbrechen. Da will er in unser Leben hineinkommen. Da lässt er uns sein Herannahen spürbar fühlen, damit wir das Wunder seiner Liebe, seiner Nähe, seiner Gnade begreifen sollen. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Herr, ich will dir danken, dass jedes von diesen Worten, die der Dietrich Bonhoeffer ausgesprochen hat in dieser Predigt vor langen, vielen Jahren, dass das wirklich wahr ist. Dass das wirklich wahr ist. Du bist auf die Erde gekommen, in den Schmutz und in den Lärm und in die Bosheit von uns Menschen. Du hast dich nicht geschämt. Du hast dich nicht geekelt, obwohl du der Sohn Gottes bist, der keine Sünde kennt. Hast du dich nicht geschämt, in diese Erde zu kommen, Kind zu werden, dein Leben auf dieser Erde zu leben und zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Wir wollen dich anbeten für deine Liebe. Wir wollen unsere Sünde bekennen. Wir wollen unser Herz öffnen und die einlassen. Unser Herz soll deine Krippe sein, in dem du geboren wirst in unserem Herzen. Wenn unsere Sünde dir bringen, unsere Fehler, unsere Ängste, unsere Fragen, unsere Zweifel, unseren Unglauben, Herr. Und ich will dir einfach danken, dass du nicht überfordert bist. Überhaupt nicht. Von unseren Zwängen und Krisen und Ängsten und Schwierigkeiten und Krankheiten. Dass du jetzt bereit bist, uns zu heilen, uns zu helfen, uns zu segnen. Ich will dich loben und ich will dich preisen. Und dir von ganzem Herzen danken für diese Hoffnung, die du uns gibst. Und dass wir an Weihnachten, aber wir genau wissen, es ist nicht am 25., nicht am 24., Herr, es ist egal, aber wir wissen, dass du auf die Welt gekommen bist. Wir wissen, dass du gestorben da verstanden bist. Das ist das Wichtige. Wir beten dir und wir danken dir. Und ich bitte um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Du kennst unsere Herzen, unsere Nöte. Berühre du uns, segne du uns, heile du uns, Herr. Und lass uns zu deiner Ehre leben und singen. Zu deiner Ehre leben, Herr. Dann wissen wir, warum wir leben. Ich danke dir und ich preise dir dafür. Amen.